Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Lieber Frank, wir haben ja letztes Mal über das Denken im Futur 2 geredet.
Ja, genau. Du in der,
inwiefern ist man Dirigent von seinem eigenen Leben und wie sehr schaut man, wenn man jetzt aus einer imaginären Zukunft auf uns runter schaut, wie beurteilt man seine Situation?
Ja.
Hast du die Frage auch? Weil ich war letztes Mal erstaunt, dass ich dachte, ich renne da mit dieser Frage bei dir offene Tür ein.
Ja, also in gewissen Bereichen würde ich sagen ja. Und in anderen so ab und an. Also für mich ist es auch so, wer will ich gewesen sein, wenn man es zu gross denkt, im Sinn von, was habe ich hinterlassen?
Ich habe so meine Frage gemeint.
Ja, ja, aber es ist ja schon so, oder wie meinst du es denn? Kannst du es noch ein bisschen beschreiben, wie das du für dich meinst, wenn du sagst, wer möchte ich gewesen sein?
Also wie soll mein Leben gewesen sein?
Ja.
Es geht ums persönliche Wohlbefinden.
Ja,
wie und soll... Nicht, dass du da der grosse Hirsch gewesen bist. Und
ja, also nicht wie eine Sicht von außen sozusagen, sondern wie hast du dich gefühlt in deinem Leben?
Ich meine, wenn du von außen auf Elvis Presley schaust, hast du das Gefühl, ah, oh, wow,
ja.
Der hat es erreicht, oder? Ja. Aber wenn du noch eine Biografie liest, ist es nicht, dass ich die jemals gelesen hätte, aber dann ist wahrscheinlich ein tief, trauriger, einsamer Mensch
mit
vielen Problemen, abgeschottet von einem wirklichen Leben. Also nein, es geht mir wirklich um sich selber und nicht um irgendeine Karriere.
Also dort habe ich natürlich die Frage schon auch, so im Sinn von, das ist aber dann recht, es ist dann wieder recht nahe am Alltag, also es ist dann gar nicht so,
ja, logisch,
sondern wirklich so, wie geht es mir da drin? Und dort habe ich immer wieder, was gerade bei mir aufkommt, ist, dass ich so merke, dass so das Kleine ist bei mir viel, viel wichtiger für das Wohlbefinden als so das Abstrakte und das Grosse. Und manchmal vermisse ich das auch ein bisschen. Ich finde noch Leute noch so geil, die so ein bisschen in grossen Bögen denken und handeln. Und
das schließt sich ja nicht aus.
Es schließt sich nicht vollkommen aus, aber es ist wie so, ich habe auch gesagt, was mich wirklich bewegt, sind so die Sachen, die ich so mit meinen Armen erreichen kann. So, also Sachen, die in meiner unmittelbaren Nähe sind. Und alles, was ein bisschen weiter weg ist, geht so über das Hirn und über eine Abstraktionsebene. Und ist aber wahrscheinlich nicht das, wo am Ende von meinem Leben, würde ich nicht denken, krass, dort habe ich ja mal irgendwie etwas gehört, das weiter weg war von mir und das hat mich so beeinflusst und ist jetzt mein letzter Gedanke in meinem Leben. Sondern es wird das sein, wo die Menschen, die näher sind an mir. Und dort ist wie auch dann automatisch die Frage, mit welchen Leuten will ich mich dann umgehen. Welche Leute sollen in meiner unmittelbaren Nähe sein, welche tun mir gut. Und das ist ja noch lustig.
Ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwie, sagen wir, Karriere machst und wirst jetzt der grösste Schauspieler auf dem Planet, das führt ja dann, also zwangsläufig führt ja dann Karriere zu den Begegnungen.
Ja.
Das ist ja dann nicht gewünscht. Und das Ensemble, es werden einfach immer mehr Stars zusammenkommen.
Ja.
So stelle ich es mir zumindest vor. Und es ist vor allem nicht, vielleicht ganz am Ende kannst du das schon beeinflussen, wobei du natürlich dann auch wieder Stars zu dir anziehst.
Ja, ja. Also das ist schon interessant.
Es findet natürlich auch Vereinsamung statt. Also wenn du, ich kann mir jetzt vorstellen, ein Trump, das habe ich irgendwo gelesen, also der hat ja Widerspruch nicht mehr zugelassen. Oder ein Erdogan. In seinem Narzissmus. Und dann ist er natürlich nur noch umgeben von Leuten, die ihm nur noch spiegeln, der ist der Größte. Und durch das koppelst du dich komplett ab von der Wirklichkeit von anderen Menschen. Und das ist ja auch nicht etwas, wo ich annehme, dass du das anstrebst.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist auch noch das Coole am Theater, dass du immer wieder mit Leuten, also auch mit Publikum ja zusammen triffst, wo jetzt nicht in erster Linie sozusagen, wo du dich gerade würdest, du kennst die nicht, es gibt vielleicht nicht Verlinkungen gerade zu deinem Leben. Natürlich gibt es immer ein paar Verlinkungen. Aber du bist wie mit denen zusammen etwas am Machen. Und da passiert extrem viel, wo einem bleibt. Also ich finde, das Theater ist brutal lebendig. Gleichzeitig ist das auch das Anstrengende am Theater. Also weil die Menschen live da im Saal und ich zu ihnen hergehen kann und sie zu mir kommen können, potenziell zumindest, oder nach Vorstellungen auf einem zukommen und so, das ist wirklich, also ich merke, wenn ich so ein paar Tage nacheinander so geschafft habe, dann habe ich ein extremes Bedürfnis, um gerade gar niemanden in meiner Nähe zu haben. Weil auch nicht die Leute, die ich sonst sehr gerne in meiner Nähe habe. Wieso? Weil es ist dann so, das ist so bewegend.
Ich tue das immer so schildern. Es ist so wie, ich fühle mich dann so wie zerstückelt, wie so ein Puzzle, das auseinandergeht ist. Und dann brauchst du einmal die Ruhephase. Es braucht ja einmal dann nicht viel, ein paar Stunden, wo du dich wieder wie kannst zusammensetzen.
Ja.
Ich sitze dann in der Sauna oder einfach so etwas, wo du zu dir selber zurückfindest. Und ich finde es lustig, wie das schwierig ist, den Leuten zu vermitteln. Hast du das auch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so... Vielleicht mache ich es auch einfach nicht, weil ich schon das Gefühl habe, das begreift niemand anders außer dich. Und wahrscheinlich geht es allen so. Und alle würden sagen, ja, das ist doch gut. Sei doch jetzt ein bisschen allein für dich und komm dann wieder im Stück wieder zurück, sozusagen. Und man hat aber so ein schlechtes Gefühl und denkt, man kann doch jetzt nicht, es wäre doch jetzt gesellschaftlich angesehen, dass ich da jetzt auch noch dabei bin. Und darum sage ich, wieso...
Das ist vielleicht das Problem jetzt auch mehr im beruflichen Kontext. Und die Leute kommen natürlich mit einem Problem zu mir und wollen ja Hilfe. Und das ist ja für sie derart existenziell. Und die wollen natürlich die Hilfe sofort. Und wenn natürlich dann der Anwalt sagt, hey, Entschuldigung, heute Nachmittag kann ich nicht, ich brauche 2 Stunden im Museum, weil ich bin zerstückelt und muss mich zuerst wieder finden, weil sonst kann ich dir gar nicht richtig helfen. Dann denken sie, was ist das für ein Verschrobener?
Gut, aber der Vorteil ist, dass du als Anwalt einfach kannst sagen, ich habe heute Nachmittag Termine, ich kann nicht.
Ja, aber ich hatte zum Beispiel gestern die Sache gehabt, dass jemand gedrängt hat und gefunden hat, man will mit mir gehen, zu Nacht essen.
Ja.
Und dann musste ich einfach sagen, nein, das liegt jetzt nicht auch noch drin, weil ich habe so einen langen Tag und irgendwann brauche ich einfach Zeit für mich.
Ja.
Und ich kann nicht auch noch mein Privatleben am Geschäft opfern. Irgendwo hat es einfach seine Grenzen.
Nein.
Und das ist nicht böse gegen die Person. Ich würde vielleicht, wenn es nicht ein Kunde wäre, auch sicher essen, aber es ist ja automatisch, das Geschäft sitzt dann immer mit am Tisch.
Ja, klar.
Aber ich glaube nicht, dass das wirklich verstanden ist. Es ist akzeptiert worden, weil es nicht anders geht. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich nachvollzogen werden
können. Ja. Ja, das gibt schon so Situationen, aber das ist dann einfach auch so. Also,
nein.
Da gibt es dann schon eine gewisse... Ich glaube, wir jetzt beide schon 40 gewesen, haben es irgendwann schon gemerkt, dass es einen Moment gibt, wo es wichtig genug ist.
Ja, wir hatten ja auch mal Challenge gehabt, Nein zu sagen.
Stimmt.
Früher haben wir immer Challenges gemacht.
Schön gewesen. ja, Nein sagen.
Aber wenn du vorher jetzt von deinen Auftritten redest, wo auch zu viel werden könnte. Ich habe jetzt gesehen, glaube auf LinkedIn, du hast einen Anlass gehabt über Auftrittskompetenz.
Ja.
Als Coach.
Ja. Also so als Trainer, so ein Seminar, so ein Tagesseminar. Ja.
Was kommen denn da für Leute?
Ja, mega verschieden im Fall. Aus allen Branchen, aus verschiedenen Führungspositionen, auch Leute aus dem Verkauf, auch Lehrerinnen und Lehrer, also wirklich so quer durch.
Und was ist denn das Ziel?
Das Ziel, oder wieso dass die Leute oft kommen, ist, dass sie so in vermittelnden Positionen sind. Also das kann in 1:1 Geschichten sein, es könnte Beratungsgespräch sein, das kann sein, dass man jemandem etwas beibringt. Oder es kann sein, dass man über irgendeinen Projektstatus muss rapportieren an ein kleines oder grösseres Gremium. Also es ist auch so, Auftritt ist für uns eigentlich immer die Situation von, du vermittelst etwas und du hast eine gewisse Rolle inne im Sinn von, dass du eben der bist, die Person bist, die etwas vermittelt. Und so damit sozusagen eigentlich auftrittst. Und das kann 1:1 sein, das kann aber auch 1:500 sein.
Aber was ist das Ziel?
Das Ziel ist, dass die Leute sich wohler fühlen in dieser Situation.
Also so und wie damit... unser Seminar mit der Anwaltsprüfung.
Genau, das ist sehr...
ist auch um, wie gehst du in den Raum, wie begrüßt ist, wie...
Genau, dort ist es auf eine ganz konkrete Situation gegangen. Und sozusagen Gemeinsamkeit jetzt bei diesem Seminar ist, dass es darum geht, ich vermittle etwas an 1 oder 5 oder 500 Personen. Und wir machen dann auch so ein Labor, wo wir an diesen einzelnen Situationen sozusagen arbeiten, wo wir sagen, okay, was gibt es in nächster Zukunft eine Situation, wo du eben so etwas vermittelst? Und dann testen wir wie so verschiedene Methoden an dem aus, wo wir sagen, und das ist noch recht lustig, weil du siehst dann auch so ein bisschen die Berufsleben von diesen einzelnen Leuten, oder? Also dann gibt es dann irgendeinen Gemeinderat, der irgendwie seinen Gemeinderatskollegen muss etwas vorstellen muss. Und nachher kommt irgendwie ein Ingenieur, der an einer Geschäftsleitung von einem Kunden muss irgendwie etwas klar machen, was mega technisch komplex ist. Und er weiss, aber die verstehen eigentlich alle das gar nicht.
Und jetzt, wie viele Leute sind in diesem Seminar?
Irgendwo zwischen 5 und 12.
Gut. Und jetzt, wenn du von diesen 12 Leuten referierst, bist denn du im Vorfeld, hast du da noch Lampenfieber?
Ich?
Ja.
Ja, also mal schon. Es ist so, ich sage jetzt, also Lampenfieber, ich würde sagen, es ist so eine kleine Aufgeregtheit. So, es ist so eine lebendige Aufgeregtheit in mir. Es ist jetzt nicht etwas, was mich mega belastet. Ausser ich sage wirklich schlecht vorbereitet, was es auch manchmal gibt, was nicht muss heissen, dass es nachher ein schlechtes Training gibt. Aber dann, das macht, glaube ich, viele Leute aufgeregt, wenn sie in so eine Situation kommen, aber eigentlich zu wenig Zeit und Energie gehabt haben, um sich vorzubereiten.
Und spielt es eine Rolle, ob du das Seminar haltest oder ob du einen Auftritt hast auf der Bühne in einem Impro-Theaterstück?
Ja, mega. Aber es hat, glaube ich, damit zu tun, dass Impro-Theater, also da gibt es schon auch Sachen, die wir natürlich vorbereiten können und die tue ich auch sehr gerne. Und
ich meine mit der Nervosität.
Ja, also die Nervosität ist bei mir eigentlich meistens, wenn es losgeht, ist sie weg.
Aber vor einem Impro-Theater-Abend?
Ja, dort habe ich eigentlich keine Nervosität. Und weil ich weiss ja, dass... Das ist alles, ich habe letztens zu jemandem gesagt, es ist ja das Bewusstsein, dass in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, und ich bin letztens vor 250 Leuten von einem grossen Konzern auf der Bühne gestanden, und das hat mir im Vorfeld auch so ein bisschen Bauchweh gemacht. Und wenn ich dann dort bin und diesen Leuten in die Augen schaue, dann habe ich wieder das Ding mit der Armlänge, wo ich denke, die sind jetzt alle da, dann schaue ich die Leute an und denke, niemand will, dass das, was jetzt passiert, schlecht wird. Ich will es nicht, sie wollen es auch nicht. Wieso sollte es dann so kommen? Also so, und dann sehe ich die Leute und denke, es geht uns allen gut. Es kann eigentlich gar nichts passieren. Und das gibt mir, ja, das gibt, glaube ich, die Ruhe, die dann automatisch dazu führt, dass etwas gut wird.
Sind wir wieder bei deinen Glaubenssätzen, ja?
Also das ist im Fall eine Methode, die ich ganz bewusst gelernt habe.
Ja.
Hat mir mal jemand
gesagt, ich habe es nicht abwertend gemeint.
Schau die Menschen an, wenn du rauskommst. Oder? Also wenn du vor 250 Leuten denkst, wow, die sind alle irgendwie wichtig und so, und dann schaust du die Leute an und dann denkst, ja, schau mal, der gleicht ein bisschen am Duri. Dann denkst du, der hat dann ein lustiges Hemd an, wieso hat der so einen Tag? Also wieso, du merkst, es sind alles ganz normale Menschen und niemand will dir böse.
Genau, und es ist eben nicht meinen, man muss perfekt sein dort oben.
Ja.
Weil Perfektion macht ja im Gegenteil aggressiv. Also, oder? Ein Verhaspeln. Nein, jeder.
Ist das so? Wenn jemand perfekt ist, dann... Ja, es macht nicht per se sympathisch.
Also du willst ein Gegenüber, das du spürst.
Ja.
Nicht allglatt in Nummern, die abgespult wird.
Übrigens, ein mega schönes Beispiel gerade an dieser Veranstaltung ist die neue HR-Chefin, die meisten noch nie live gesehen haben, ist rausgekommen und hat angefangen zu präsentieren. Und es hat immer ein deutsches und ein französisches Slide gegeben. Und sie hat sowohl ein bisschen Deutsch und ein bisschen Französisch referiert, was recht schön war. Und auf dem zweiten Slide hat sie auf Französisch eine vollkommen falsche Übersetzung gehabt. Und sie liest das so, schaut nach hinten, liest das von dem Slide und dann sieht sie das und dann lacht sie laut raus.
Super.
Und sagt, Lago mio, das ist ja vollkommen falsch übersetzt. Und dann ist noch so die Frage, wer blamet sie jetzt? Für, oder? Was passiert jetzt? Sie sagt, und dann, mega schön, hat sie gesagt, Jesus Gott, das ist ja irgendwo in dieser Übersetzung, ist ja das irgendwie ganz falsch gegangen. Und dann sagt sie, offensichtlich habe ich mir nicht Zeit genommen, um die Slides nochmal anzuschauen. Also voll alles auf sich geladen.
Ja, ja, ja.
Gesagt, das, ich hätte das nochmal anschauen müssen. So. Und das ist noch, das habe ich recht. Und es ist so lustig, weil ja, sie hat mega rausgelacht.
Aber ums Lachen geht es, oder?
Weil sie hat auch können...
Die hat mehr erreicht mit dem Lachen als mit dem perfekten Vortrag.
Und vor allem das Lustige ist auch immer, das sind ja mega Chancen. Also das machen wir, unterrichten wir auch in diesen Auftrittsgeschichten. Wenn etwas schief geht, musst du sofort aufspringen. In 95% der Fälle. Also eine Flasche geht um im Publikum. Sofort darauf reagieren, wenn du auf der Bühne bist. Weil alle haben es gehört. Es ist wie so, wenn du die offensichtlichen, und du kannst, es ist wie so, es verbindet mega. Hey, ich habe es im Fall auch gehört, dass gerade eine Flasche umgekehrt ist. Und wenn du dann noch sagst, zum, offensichtlich bin ich nicht die einzige Flasche in diesem Raum, dann hast du einen Lacher und wieso, also ich, du kannst irgendetwas, oder? Es muss auch nicht besonders witzig oder, aber nur schon, dass es du wahrnimmst und sagst, hey, es ist mir im Fall auch schon passiert, wieso, schaffst du mega Verbindung und die Fehler sind so eine riesen Chance. Und jetzt in dem Fall, wenn sie einfach nichts gesagt hat, wahrscheinlich hat, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt, weil ich den Übersetzungsfehler, wahrscheinlich hätte es ein paar Romans im Saal gegeben, die gesagt haben, hä, ich komme gar nicht raus, was meinst du genau mit dem Französisch? Warte, ich lese es mal auf Deutsch, aha, hä, komisch, falsche Übersetzung. Aber es hat jetzt alle vergessen. Und es hat sie so wahnsinnig sympathisch gemacht, dass sie so rausgeprustet hat auf dieser schlechten Übersetzung.
Ja. Jetzt habt ihr ja im... Also zuerst noch schnell wegen dem Lebendigen.
Ja.
Ich meine, Gerichtsverfahren sind so ritualisierte Sachen.
Ja, da gibt es genau, man weiss, wer darf reden und wer muss jetzt zuhören.
Aber dann... Oder die Befragung vom Beschuldigten ist vielleicht noch ein Spiel. Wie reagiert der? Das ist eine unglaubliche Drucksituation. Da stellst du dort vorne ins Schaufenster und du merkst dann, meistens sind die so leer im Kopf und trockenes Maul und sind so nervös. Also die können gar nicht mehr recht denken.
Ja.
Dass man überhaupt jemals auf die Idee gekommen ist, dass das Setting einer Reproduktion von Worten dienen sollte, ist eine Frage für sich.
Oder? Ja.
Und nachher hast du Anwälte und Staatsanwälte und die sind ja dann vorbereitet und das ist eine Leseübung. Du könntest ja satzlos streichen, die Sachen zum Lesen geben. Und es gibt ganz wenige, die eben dann fähig sind, spontan zu referieren, darauf aufzunehmen, das, was du sagst, oder? Ich bin die einzige Flasche im Saal.
Ja.
Da gibt's relativ, also da ist auch die Auftrittskompetenz nicht so weit her.
Ja.
Und das ist ja eigentlich noch speziell, dass das so ritualisiert ist.
Vielleicht hat es schon etwas damit zu tun, dass man eben genau das Gefühl hat, je ritualisierter das es ist, umso weniger lässt man sich beeinflussen von irgendwelchen emotionalen Ausdrücken. Weil es beeinflusst ja schon, oder? Also eben, wenn jemand lacht auf der Bühne, dann macht das mit dem ganzen Raum. Alle anderen Menschen reagieren auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht nicht alle gleich, aber du kannst fast nicht, wenn jemand emotional wird, und du hast mir das auch schon erzählt, eben, dass es ja also Situationen gibt, wo du das auch bewusst nutzt, wenn jemand, also wenn ein Beschuldigter zum Beispiel emotional wird, du hast mal mir das Beispiel erzählt, das ist mir mega geblieben, von einem Beschuldigten, wo dann, wo du gesagt hast, sozusagen das letzte Wort gehört dann am Beschuldigten und wo der so aus seiner Jackentasche ein Zettel genommen hat und wie so sein Statement vorgelesen hat und halb Tränen in den Augen gehabt hat und so, da kann ja niemand im Raum kann sagen, oh, danke vielmals für die Informationen. Ja, das muss also, sondern es macht etwas, vielleicht denkst du, ja, das, komm, jetzt musst du jetzt nicht auch noch heulen oder vielleicht denkst du, scheiße, du bist wirklich ein armer Sieg. Wieso? Aber dass einfach nichts passiert. Vielleicht ist das Setting im Glauben, dass wenn man es so ganz ritualisiert, wenn man sagt, jetzt darfst du alle Fakten vorbringen und dann darfst du, dass man dann näher an so einer objektiven Wahrheit landet. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber...
Haben wir gespürt, weißt, ich freue mich, man geht immer vom persönlichen Eindruck, wie wichtig das ist. Und ja. Ist ja auch. Aber dann muss man auch, wie auch zulassen und ein Setting bauen, wo man den Menschen auch spürt, wo man tiefer geht. Und da fehlt mir einfach oft die Neugier der Leute und die Fantasie, wie das könntest du aufbrechen, wie da jetzt wirklich etwas kannst erfahren und nicht eine Wiederholung von der Wiederholung und sich einfach bestätigen lassen, was du eh schon denkst aufgrund von der Akten. Weil das führt ja nicht wirklich zu einer Bewahrung. Jetzt bei Maestro, es ist glaube ich das Format Maestro bei euch, wo wir einmal wie eine, so eine Vorgeschichte haben, wo man als Gast kann kommen kann. Also ihr sind das Kernteam.
Ja.
Und dann habt ihr doch einmal so eine Vorstellung. Habt ihr eine Stunde oder zwei Stunden vorher und dann kann man kommen als Gast.
Ja.
Und dann von diesen Gästen, wie viele Gäste sind es einmal? 10 Leute?
Also es sind am Schluss sind es 12 Schauspielerinnen und Schauspieler und auf der Bühne. Und davon ist etwa die Hälfte ist eigentlich gesetzt mit Profis sozusagen, also unserem Team, das wir zusammenstellen oder mit Freelancern. Und die andere Hälfte besetzen wir mit Leuten, die dort einfach spontan auftauchen.
Genau. Ja. Und, aber wie viele tun denn vorher spontan?
Hey, das ist mega unterschiedlich. Manchmal kommen 6 und dann weisst du, wieso, das sind sie jetzt einfach. Und manchmal kommen 20.
Und gut, und ihr könnt dann auswählen?
Genau.
Und erstens, Frage 1, wie wählt ihr aus?
Ja.
Und Frage 2, wie geht es mit der Nervosität von diesen 6 Gästen?
Ja. Also auswählen tun, es gibt für so einen Abend immer 2 Regiepersonen und die sind den ganzen Abend Regie und leiten nachher eigentlich auch durch die Show und die entscheiden. Das sind einfach die 2. Also es sind nicht andere Spieler, die dann mit dir spielen, sagen, ja, mit dem wollen wir oder mit dem wollen wir nicht. Und es ist auch, die Idee ist, dass wir aussuchen, dass das Ensemble möglichst divers ist, verschiedene Typen, Leute, die mehr Erfahrung haben, Leute, die weniger Erfahrung haben und so weiter. Und die Leute sind mega unterschiedlich. Es gibt Leute, die dort kommen und sagen, ja, ich habe noch nie ein Impro-Theater auf einer Bühne gemacht. Ja, aber ich habe jetzt... Also jemanden hatten wir, der am Nachmittag vor dieser Vorstellung, nein, am Tag, durch den Tag durch seinen ersten Impro-Workshop gemacht hat. Eine junge Frau. Und am Abend hat sie gesagt, ja, ja, ich komm mal schauen. Dann hat sie gespielt. Dann ist sie mega weit gekommen. Und dann am Schluss habe ich zu ihr gesagt, du bist ja schon krass. Einfach irgendwie machst du zum ersten Mal Impro-Theater am Abend, stehst vor 250 Leuten auf der Bühne. Und dann machst du es noch so gut. Und dann nachher hat sie gesagt, ja, ich habe ja nur das gemacht, was ich heute gelernt habe. Also mit so einer lockeren Selbstverständlichkeit. Mega schön. Und dann gibt es Leute, die natürlich in dem Moment, wo sie wissen, Jesus Gott, ich gehe auf die Bühne, total irgendwie, wo du gerade angesehen, sie sind. Und die versuchen wir wie als Ensemble dann eben so ein bisschen zu stützen. Wie so zu sagen, hey, wir kommen mit dir mit in jede Szene und dann, wenn wir abstürzen, stürzen wir alle miteinander ab. So, also, es ist alles gut. Und das hilft dann schon.
Hast du irgendeinen Fallschirm, ja.
Ja, ja,
und wenn es wahrscheinlich losgeht, hast du gar nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken. Bin ich jetzt nervös oder nicht?
Ja.
Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um an Lampenfieber zu arbeiten?
Also, was meinst du, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn...
Ja, prophylaktisch generell. Meditieren, sich in das vertiefen, sich selber sehen, ein bisschen ein Mentaltraining. Oder gerade 2 Stunden vor der Vorstellung oder erst am Abend vor der Vorstellung selber?
Also ich find unmittelbar vor Vorstellungen, finde ich, das ist ein mega spannender Moment. Also so die letzten 2 Stunden, wo ganz viele Sachen reinspielen. Was mache ich denn noch? Isse ich denn noch etwas? Was isse ich denn noch? Will ich mit möglichst vielen Leuten, die ich dann auf der Bühne bin, ganz nahe sein? Oder will ich gerne allein noch einmal ums Haus laufen? Oder, also was, ich glaube, das hat einen mega hohen Einfluss. Wie komme ich in dem Modus, wo ich will für mich auf der Bühne nachher? Wo ich mich wohlfühle? Und dort kannst du unmittelbar vorher, glaube ich, mega viel machen. Und das Rundherum, glaube ich, ist, wenn du es ein bisschen weiter wegnimmst, ist, glaube ich, dann wichtig, wenn es dich längerfristig belastet. Also wenn du vor so einer Auftrittssituation, sei jetzt das irgendwie geschäftlich oder eben im Theater oder sonst irgendwo, wenn du Tage vorher schon nicht mehr gut schlafst, nicht mehr, das geht ja dann auch, das ist ja dann in dem Sinn für mich nicht Lampenfieber, weil die Lampen ist ja noch lange nicht an, sondern das ist dann wirklich so, sind so belastende Faktoren vorher. Und also es ist ja noch lustig, ich träume regelmäßig, dass ich in einem Regietheater spiele, also in einem Texttheater, und hinter der Bühne bin und ich weiss, ich habe eine Rolle in diesem Stück und es läuft vorne, auf der Bühne ist irgendetwas, also es ist schon mitten im Stück und ich habe aber keine Ahnung, wer ich spiele, was für ein Stück, und ich weiss, ich glaube, ich bin da, weil ich nächstens auf die Bühne raus muss. Also eigentlich ein Impro-Moment, aber einfach ohne den Impro-Teil, weil ich weiss, irgendetwas wird von mir erwartet da draussen. Und das ist so ein Albtraum von mir, wo ich wirklich immer denke, Jesus Gott. Und wie vor allem, wieso weiss ich von nichts? Also wieso habe ich jetzt das alles vergessen?
Wir haben ja gerade eben gegen das vergessen, oder? In der Nervosität kann man auch nicht mehr so klar denken. Haben wir ja in unserem Seminar für die Anwaltsprüfung haben wir ja Checklisten gemacht.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube, ja, du musst wie so verschiedene Sachen im Vorfeld machen und eben ein bisschen herausfinden, was tut dir unmittelbar vorher gut, was tut dir zwei Tage vorher gut. Und das ist mega viel Erfahrung. Also es ist auch lustig, weil ich kenne ja viele Leute, die in diesem Kontext sind und es gibt sehr verschiedene Wege dorthin, die dann am Schluss dazu führen, dass die auf eine entspannte Art können, also man eigentlich Druck, in so einem Druckmoment bestehen und sich wohlfühlen und damit auch dem Publikum vermittelt, dass es nichts Schlimmes ist.
Ja, und ich glaube, Lampenfieber ist auch etwas sehr Wichtiges. Also es gibt ja nichts Schlimmes, als wenn du deinen Auftritt hast und schon vor dem Auftritt fast das Gesicht einschläft, weil dann bringst du einfach auch nicht die Energie an. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Arno Del Curto, wo er sagt, er hat einfach die Energie nicht mehr in die Kabine gebracht, weil er derart ausgelaugt ist und selber das nicht einmal gemerkt. Weil das hast du ja auch im Burnout. Du bist ja dann so zerzettelt und hast das Gefühl, du machst dauernd etwas, aber du kommst einfach nicht mehr weiter und machst nur noch Chaos. Und eben dann bringst du quasi die Energie nicht mehr auf die Bühne. Und ich finde das eben eigentlich schlimm im Moment. Ich habe das bei den Gerichtsverhandlungen, wo du dann hast irgendwie ein Plädoyer vom geschädigten Vertreter da siehst, also das ist 65 Seiten und nach dem dritten Satz weisst, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann liest du vielleicht noch schlecht und stackelt und dann gehst du fast unter, weil das, du weißt, der liest jetzt 3,5 Stunden.
Oh nein.
Oder 4. Und du musst ja dann gleich einigermaßen aufmerksam bleiben.
Ja, ja.
Kannst du dann nicht anfangen, irgendwie die Eingabe für den nächsten Morgen zu
schaffen? Das wäre auch noch schön.
Ja, nein, man muss dann so Strategien haben, oder? Wie halte ich das jetzt durch?
Weißt du, was müsste man machen? Ich habe die ultimative Lösung, um all diesen Leuten das beibringen. Du musst ins Publikum Kind setzen, so Kindergärtler.
Die sind leider im Gerichtssaal nicht zugelassen.
Ja, eben, aber das wäre das Beste. Ich habe bei Kindern, ich habe schon so Kindershows von draussen gespielt. Ich mag mich mega genau erinnern. Es war, glaube ich, auf einem Gelände von einem Kindergarten gewesen. Und wir haben wie so in einem Zirkuswagen, sozusagen.
Die lassen sich das sicher nicht gefallen.
Und die Kinder sind vorne draussen gewesen. Und nebendran, aber im Blickfeld von diesen Kindern, war ihr Spielplatz gewesen. Und es ist so lustig. Sobald die Spannung ablässt, stehen die einfach auf und laufen davon. Und dann ist aber auch geil, wenn dann wieder etwas passiert, wo spannend wirkt von weiter, dann kommen sie auch wieder und hocken sie wieder an und schauen. Und das ist wie so ein Barometer, dass die einfach davon laufen.
Ich habe ganz zwei wilde Assoziationen. Ich war mal in Honduras, längere Zeit. Und dort hat es Gottesdienst.
Ja.
Und Gottesdienst sind eigentlich ein Ort der Begegnung. Also vorne ist irgendein Pfarrer, der irgendetwas labert. Und hinten ist wildes Gelaufen, Gerede, Hühner kommen rein, Hunde gehen raus. Und wenn sie mit also
der Spannung ist... Das oder in einem Gebäude?
In einer Kirche.
Ja.
Aber es ist nicht so wie in der Schweiz, dass man dann dort ernst sitzt und Bier so, ernst und auch nicht lacht.
Ja.
Und dann ist wieder... Ah, jetzt ist es glaube ich interessant, oder? Ja. Dann ist wieder gemein konzentriert. Das ist genau das, was du mit den Kindern erzählst. Ja. Also ein ganz anderer Umgang. Es ist ein Begegnungsort, ein lebiger Begegnungsort. Und ich habe Lesungen gemacht. Ich war in Berlin und dort hatte es so öffentliche Bühnen gehabt. Nicht Impro-Theater, sondern öffentliche Lesung von eigenen Texten.
Ja.
Und dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz und habe das da auch organisiert.
Ja.
Und dann haben wir auch Leute aus dem Impro-Theater und dann haben wir an einem Abend haben wir gemacht, dass quasi man liest. Und in dem Moment, wo es langweilig war, sind die Leute aufgestanden, haben sich umgekehrt und sind hinter ihr die Wand gelaufen.
Ja.
Und wir haben die Zeit gestoppt und quasi geschaut, wann sind alle hinter der Wand.
Ja.
Das war auch super gewesen. Also weißt, brutaler ja. geht es nicht mehr, dir vor das Gesicht zu heben, hey Leute, langweiliger geht es nicht mehr, bist einfach ruhig.
Ja. Ja, ja, das ist auch, also ist auch spannend für die, die weggehen müssen. Bei jemand Fremdem geht das noch. Aber ich mache das auch noch gerne mit Teams. Und dort ist es dann mega krass, wenn ein Teamkollege vorne dran etwas erzählt und du musst ehrlich sein, jetzt bin ich gelangweilt, sozusagen. Auch wenn das mega spielerisch aufsetzt, aber also zu merken, wie lange sind wir, bleiben wir noch höflich, sozusagen. Anstatt auch mal ein Feedback zu geben, das bringt jetzt nichts mehr. Jetzt, ab jetzt höre ich sowieso nicht mehr zu. Ich schaue zwar noch nicht rein, aber eigentlich bringt die Situation jetzt nichts mehr.
Das ist auch die Notwehr von den Gerichten.
Was?
Eben, sie schauen noch nicht rein.
Ja.
Schauen, dass die Augen offen behalten können. Oder dann gibt es Richter, die sich versuchen, so zu wehren, dass sie quasi der Vorladung schon zu anschreiben, du darfst dann nur 10 Minuten plädieren.
Ja.
Was natürlich auch nicht geht. Also weißt du, also irgendwo müssen sie ja dann schon der Verteidigung oder dem geschädigten Vertreter oder dem Staatsanwalt überlassen, wie viel er meint, zu dem noch zu sagen zu haben.
Ja.
Und eine gescheite Staatsanwalt, Richterin oder Anwältin, die überlegen sich ja auch, hey, wie wirke ich? Jetzt muss ja etwas ankommen dort vorne. Es ist ja, ja nicht ein Selbstzweck, dass ich jetzt so 17 Stunden lese.
Ja.
Oder? Aber
da hast du wahrscheinlich schon auch die, die einfach den Selbstzweck, dass ich 17 Stunden lese.
Du hast eben die juristische Schulung, ist die ganze Rhetorik wird nicht mehr gelernt,
ja,
was völlig unverständlich ist, auch in einem Fachanwalt. Oder? Du denkst, Fachanwalt, da könntest du so Softskill lernen,
ja,
aber auch dort geht es nur um eine Wissensvermittlung. Oder du könntest ja auch Plädoyer zusammen analysieren und sagen, wieso sagt er jetzt das da? Wäre vielleicht nicht anders gegangen, hätte man, oder?
Ja, weniger, das wäre mega spannend. Mehr.
Das wären die Sachen für einen Fachanwalt und nicht einfach zum siebten Mal Zeugung besprechen.
Ja.
Und ja, das ist völlig in der juristischen Ausbildung in der Schweiz verloren gegangen. Also in der Antike ist das ja noch ganz anders.
Ja, 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 dort...
Also die ja, müssen alle richtig zu dir, wir müssen alle zu dir in den Kurs
kommen. Genau, genau. Ja.
Ja.
Ja, du, dann weiterhin gute Auftritte, würde ich sagen. Okay. Und es ist ja immer noch auf meiner To-Do-Liste.
Das tue. Momentan ist halt also sehr schwierig.
Zu einer,
ja, meine
zu
Mami will auch immer. Momentan ist halt mit diesen Corona-Massnahmen, jetzt habe ich bald eine Verhandlung, eine grosse, in St. Gallen.
Und inwiefern ist das schwierig? Kann man nicht einfach mit Zertifikat und so?
Ja, das Gericht kannst du dir ja vorstellen, die haben kein Lesegerät. Und dort ist jetzt auch in der Vorladung aufgrund von Corona, so kein Publikum zugelassen.
Ja.
Natürlich gibt es mildere Massnahmen, wenn man sich jetzt da wehren würde, würde wahrscheinlich auch zugelassen. Also könnten sie ja nicht sagen, nein, wir versperren uns jetzt.
Ja, es ist ja auch rechtlich noch, also es gibt verschiedene Sachen, auch ein Zertifikat wäre ja auch noch schwierig. Also du hast ja, es müssen ja alle Leute dort können, also entweder haben alle Zutritt oder niemand. Aber ich sagen, du, also da das einzuschränken aufgrund von einem Zertifikat oder so,
gut,
das ist ja... Beim Publikum könntest du es vielleicht noch machen, aber bei den anderen ja.
Bei den Richtern?
Ja, bei den Richtern, aber auch bei Anwälten, Beschuldigten. Du kannst ja nicht sagen, du darfst nur ab Verhandlung kommen, wenn du das Zertifikat hast.
Ja, oder? Das stimmt natürlich. Und das ist auch, oder? Es ist auch geschrieben worden, ja, Maskenpflicht und Plexiglas. Und ja, es ist schwierig, unter einer Maske zu plädieren.
Ja. Ja, ja, ja.
Und ja, ich finde auch, ja, und auch, hey, es ist, es sagt ja den persönlichen Eindruck. Aber eben, wenn du natürlich im Chador dort stehst, dann hört auf mit persönlichem Eindruck, oder? Dann findet andere Wege. Macht doch das als Videoübertragung. Oder? Also das ist ja dann ohne Maske, frontal, da siehst du jede Gesichtsregung. Ich
ja,
ist mir völlig unverständlich, dass man da Technik nicht nützt.
Ja, was siehst du jetzt eben? Das ist
ah, das haben wir im letzten
schon vor Dort haben wir es schon davor gehabt. Vor 100 Jahren hat es schon Gerichtsäle gegeben. Und in 100 Jahren wird es die noch geben, wo alle zusammenkommen.
Oh, da haben wir die spanische Grippe gehabt. Haben wir uns auch nicht gekümmert.
Genau. Ja?
Ja, ja. Dort hat es aber wegen der spanischen Grippe in der Schweiz sicher noch keine zugelassene Anwälte gegeben. Das ist eine neuere Errungenschaft.
Ja. Aber ich komme auf alle Fälle nächstens mal zu einem Auftritt vorbei. Spätestens nächstes Jahr. Allerspätestens nächstes Jahr.
Also kann ich daraus schliessen, dass wir Corona nächstes Jahr besiegt haben?
Ja, das habe ich.
Danke, danke.
Ich habe es jetzt offiziell beendet an dieser Stelle.